Vamos. Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Folge. Und in dieser Folge bin ich nicht allein, denn ich habe wieder Unterstützung durch den Anatoli. Hi Anatoli.
Hi, wie geht's euch?
Ich hoffe, es geht allen gut, obwohl wir einige Themen haben, die ja vielleicht ein bisschen was für Aufregung sorgen könnten. Zum einen haben wir KDE 4.9, wir haben Foronix, die einen Test gemacht hat oder gemacht haben zu einem Desktop-System oder zu den Desktop-Systemen auf Linux und wie sie sich unter Gaming-Bedingungen verhalten. Wir haben Nexphone, wir haben Intel, die Schützenhilfe für Windows 8 bereithalten und AMD springt denen irgendwie bei. Wir haben Mozilla, die PDF-JS veröffentlichen. Wir haben Office 2013, das abgespeckt wird für Windows RT. Und wir haben Opus im Programm. Fangen wir am besten an mit dem allerersten Thema, KWin bzw. KDE 4.9.2. 4.9.1 ist ja gerade erst rausgekommen und da soll es jetzt Verbesserungen geben in dem Fenstermanager. Da finde ich hochinteressant, was der Blogartikel von dem KWin-Entwickler Martin Greslin sagt, denn da gibt es so Sachen wie Desktop-Effekte, die einfach komplett arbeiten, aber im Grunde genommen nichts machen. Also das ist zum Beispiel der Translucency, also dieser Effekt für wenn du ein Fenster verschiebst, dann wird dieses Fenster durchsichtig unter KDE. Aha. Das gibt es, glaube ich, unter Windows nicht, da sind die ja immer durchsichtig. Aber dieser Effekt, der ist halt immer aktiviert. Und das ist halt irgendwie blöd, weil das frisst irgendwie Ressourcen unnötigerweise. Und deshalb hat man jetzt gesagt, okay, weil das standardmäßig so eingestellt ist, dass wenn ich ein Fenster verschiebe, das durchsichtig wird, dann aktivieren wir den Effekt erst, wenn ich ein Fenster verschiebe, was ja auch Sinn macht. Und als sie das dann gemacht haben sie dann gleichzeitig entdeckt, okay, da ist noch was anderes drin. Da ist eigentlich auch noch eine Animation drin, die komplett im Code drin steckt, die also auch verarbeitet wird auch, aber die nichts in Wirklichkeit ausführt. Also der Code ist zwar da, aber der funktioniert nicht. Der soll so einen Animationseffekt für eben dieses Transparenzwerden des Fensters bringen, aber der funktioniert nicht. Also hat man den auch gleich rausgeschmissen. Und diese Veränderung wird man dann halt in KDE 4.9.2 sehen, wo es dann halt deutlich bessere Speed-Werte bringen soll für KWin, also dem Fenstermanager unter KDE. Außerdem gibt es schon einige Verbesserungen für KDE 4.10. Da soll es halt dann auch, soll eben dieser Translucency-Effekt noch besser überarbeitet werden, also komplett neu geschrieben worden sein, angeblich. Nun ja, das ist zumindest, glaube ich, eine super Verbesserung, was KDE angeht und KWin angeht. Auch lustig, das ist, habe ich auch nicht gewusst, sie haben so alten Code rausgeschmissen, zum Beispiel für OpenOffice 1.0 oder für 1x irgendwas, gab es halt so einen Hack für die Dialogfenster, damit die wunderbar funktioniert haben. Und der steckt halt immer noch drin, ist von 2003 und ich glaube OpenOffice 1, wer benutzt das noch heutzutage? Ja, und das ist im Grunde genommen das, was eingeflossen ist in dieses KWin-System. Und interessanterweise gab es ja dann auch diesen Foronix-Artikel. Ich weiß nicht, ob du den angeschaut hast, Anatoli?
Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen.
Also da sieht man ganz deutlich so einen Vergleich, was Gaming-Performance unter den verschiedenen Linux-Desktops angeht. Und da war hochinteressant, da hat man also Unity, das allerneueste Unity von Ubuntu 12.10 getestet, KDE SC4.9 einmal mit Effekten aktiviert und einmal ohne Effekte, GNOME Shell in der Version 3.5.4, 3.5.5 und XFCE 4.10 und LXDE 0.5.11, wobei LXDE glaube ich keine Versionsnummer hat, also das ist ein bisschen falsch, aber egal. LXDE halt auch. Und das Interessante ist, dass Unity, KDE und GNOME ja standardmäßig die Desktop-Effekte aktiviert haben. Und ich glaube, beim neuen Ubuntu ist ja nur noch Unity 3D aktiviert. Also Unity 2D gibt es gar nicht. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit mehr, dieses Compositing, also die 3D-Effekte abzuschalten. Und den Vorteil hat jetzt KDE, denn KDE ist tatsächlich bei den Performance-Werten, wenn man sich das anschaut, für Gaming, teilweise deutlich weiter vorne. Wenn ich mir zum Beispiel hier ein Lightsmark, ja gut, Lightsmark 2008 ist, glaube ich, nicht das aktuellste und auch nicht ein richtiges Spiel, aber da ist KDE mit deaktivierten Desktop-Effekten bei 68 Frames pro Sekunde und so ein Unity nur bei 40. Und das sind also schon 28, fast 30 Frames Unterschied. Und ich glaube, da könnte man als Gamer vielleicht doch auf die Idee kommen, vielleicht mal doch zu KDE zu wechseln, wenn man schneller spielen möchte.
Aber die Frage ist doch, wieso beeinflusst denn der Desktop überhaupt so stark die Game-Performance?
Ja, das ist halt das Interessante dabei, dass anscheinend halt eben diese, gerade bei den Desktops, die eben diese Effekte aktiviert haben, die Effekte weiterhin im Hintergrund laufen.
Aha.
Und deshalb natürlich dann was an Gaming-Performance fressen. Und das ist halt das Coole, zumindest finde ich, bei KDE 4.9, dass man halt einstellen kann, wenn ich ein Fenster im Vollbild laufen lasse, was ja bei Spielen meistens der Fall ist, kann ich sagen, okay, die Effekte sollen abgeschaltet werden. Ich glaube, sowas Ähnliches gibt es ja auch auf Windows und auch auf anderen Systemen. Ich glaube, auch auf dem Mac-System wird ja auch, wenn ich zumindest ein Video im Vollbild schalte, wird ja auch dieses Compositing, was ja auf Mac aktiviert ist, auch abgeschaltet, damit halt mehr Performance rausgeholt werden kann. Und die anderen Systeme machen es halt nicht. Und deshalb kommen halt solche Performance-Unterschiede zustande. Aber interessanter ist noch, was ich finde zumindest, hier XFC und LXDE, die haben gar keine Desktop-Effekte und die dümpeln auch bei diesem Lightsmark-Benchmark auch bei 46 bis 50 Frames pro Sekunde. Also immerhin noch mindestens fast 20 Frames darunter. Und das ist halt schon sehr erstaunlich, wie ich finde. Und wenn wir uns dann die Spiele-Performance anschauen, da gibt es, na gut, das ist jetzt hier NexSuite 252 in einer 1080p-Auflösung. Ich weiß gar nicht, was für ein System ist es. Ich glaube, ein Intel-System, was sie da getestet haben, weil da kommen dann auch nur so kleine Werte raus wie 9 oder 12 Frames. Aber insgesamt ist es halt so, dass die Desktops, die halt kein Compositing haben, XFCE, LXDE, bei 10 Frames rumdümpeln und KDE ohne Compositing, also mit Suspendedem Compositing, wie das hier heißt, bei 12 Frames, also 2 Frames mehr rausholt. Und das setzt sich halt sofort auch in den weiteren Tests. Interessant ist Open Arena. Das ist halt dieser offene Quake 3-Klon, der also immer die skurrilsten Ergebnisse liefert. Und auch in dem Test, da ist nämlich KDE mit deaktivierten Effekten und GNOME Shell 3.5.4 sind da am schnellsten. Die machen sich, glaube ich, ein Frame oder sowas, teilen sie sich nur oder ein paar Millisekunden nur Unterschied. Und alle anderen sind langsamer. Also selbst hier das neue GNOME in der Version 3.5.5 ist langsamer. XFCE 4.10 ist langsamer ohne Desktop-Effekte. LXDE ist viel langsamer. Und KDE mit Desktop-Effekten bei 64 Frames komplett langsam. Und Unity kurz davor mit 80 Frames, also auch komplett langsam im Grunde genommen. Und also irgendwie schon ganz, ganz seltsam. Aber natürlich auch diese Testergebnisse, die spiegeln auch so ein bisschen wieder das, was Phoronix eigentlich immer macht, nämlich ungenaue Tests. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die Tests sind irgendwie immer so ein bisschen, also seltsam finde ich zumindest, nicht vernünftig durchgeführt, weil zum Beispiel steht da nicht, weil bei KDE hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst OpenGL 1 nehmen als Backend für das Compositing. Du kannst OpenGL 2 nehmen. Du kannst OpenGL ES nehmen als Backend. Du kannst X-Render als Backend nehmen oder halt komplett abschalten. Und wenn du abschaltest, hast du auch nochmal drei Möglichkeiten, was anderes zu nehmen. Und das wird halt komplett nicht aufgedröselt. Und hier GNOME Shell und so weiter, die haben ja auch Unity, die haben ja dann auch in ihrem Compi-System Features und Backends dazu gewonnen. In neuen Versionen zum Beispiel OpenGL ES2. Und es wird halt nicht geschrieben, ob es damit getestet worden ist, sondern es wird halt einfach nur irgendwie getestet und steht halt da nicht. Und ich glaube, das ist auch eine ehrliche Kritik von auch wieder Martin Gräßlin, dem KWin-Entwickler, der das Ganze mal aufgedröselt hat mit dieser ganzen Rendering-Performance für Games und Desktops und dann meinte, dass im Grunde genommen die Tests fehlerhaft sind. Er hat sich zwar gefreut, dass KWin an erster Stelle liegt, aber trotzdem irgendwie die Tests irgendwie fehlerhaft sind. Und es gibt halt noch viele andere Sachen, die man einschalten kann, zum Beispiel Unredirection auf Fullscreen Windows. Das ist auch wieder so eine Sache, die man einschalten kann, die bei Unity bzw. GNOME Shell mit eingeschaltet worden ist und letztes Jahr zum Beispiel bei KDE noch nicht eingeschaltet war. Deshalb war KDE an letzter Stelle. Jetzt haben sie es eingeschaltet, jetzt sind sie an erster Stelle. Und ob es jetzt bei Unity eingeschaltet war oder nicht, das wissen wir nicht. Also Sachen. Das heißt, die Tests sind also auch so ein bisschen was ungenau. Aber trotzdem zeigt schon mal zumindest, was jetzt so 2D-Performance angeht, der KDE-Desktop mit deaktivierten Effekten höhere Performance als LXDE und XFCE, was Games angeht. Und da würde ich mir echt mal wünschen, dass dann vielleicht diese LXDE oder die XFCE-Entwickler mal wieder an ihren Fenstermanager rangehen und dann vielleicht mal was optimieren oder schauen, was sie da optimieren können. Weil ich glaube, so ein Fenstermanager wird einmal gecodet und dann war es das im Grunde. Und dann, wenn er dann tut, dann wird nicht viel optimiert, außer man ist gerade GNOME 3 oder Unity, wo man das ständig weiterentwickeln muss, weil eben die alte Version noch grottig ist. Aber bei XFCE und LXDE könnte ich mir doch schon mal vorstellen, dass sie da jetzt mal wieder rangehen an den Code und mal schauen, was dann so die Performance-Bremsen sein könnten. Also insgesamt hoffe ich mal, dass sich dann aus diesen ganzen Testergebnissen dann ergibt, dass ja, das Ganze dann in Sachen Performance so ein bisschen was schneller wird.
Ja, vielleicht könnte man noch dazu sagen, dass Phoronix vielleicht einfach nur jeweils die Standardkonfiguration genommen hat und jetzt gar nicht speziell optimiert hat. Das heißt, wenn ein Benutzer jetzt kommt und sein System startet, dann ist es halt so.
Ja, ja. Das Problem ist ja dann mit der Standardkonfiguration auch, dass zumindest bei KDE ist es so, ich könnte mir vorstellen, bei Unity und bei GNOME Shell auch so, dass ja jeweils das zu dem Grafiktreiber oder zur Grafikkarte bessere System als Backend gewählt wird. Ja. Das ist dann zwar auch wieder so ein Standardtest, aber das kann natürlich, wenn ich jetzt ein anderes System nehme, wieder was komplett anderes sein und die Ergebnisse komplett wieder anders ausfallen. Und das ist so das Problem. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass dieses, was da ausgewählt wird als Standardsystem, natürlich komplett grottig ist und man das komplett ändern muss. Oder es gibt ja auch Linux-Distributionen, die das dann komplett auch anders standardmäßig einstellen, damit das mit der größten Menge an Grafikkarten besser funktioniert.
Ja, klar, aber sagen wir mal, aus Sicht des unbedarften Users wäre das halt so, dass er auf dem einen System dann halt die schlechte Performance hat und auf dem anderen die bessere und dann sagen würde, ja, dann nehme ich halt das andere System, weil das einfach besser läuft.
Ja, deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, weil hier Phoronix ist ja dafür bekannt, dass die eher Ubuntu und Kubuntu den ganzen Kram alles eher benutzen. Die haben wahrscheinlich auf Ubuntu-Basis getestet. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn es jetzt hier in Sachen Steam und der Sucher und wie die ganzen Clients, die jetzt auf Linux kommen oder schon laufen, heißt, wenn die halt immer mehr verstärkt Einsatz bekommen und mehr Gamer vielleicht darauf aufspringen, auf den Linux-Zug, dass die sich dann doch schon mal überlegen werden, lade ich mir ein Ubuntu mit Unity runter, was teilweise nur die Hälfte der Frames pro Sekunde bei zum Beispiel Xonotix bringt, bei einer 1280 bei 1024er Auflösung, oder lade ich mir ein Kubuntu runter, wo ich halt doppelt so viele Frames pro Sekunde in dem Spiel bekomme. Ich glaube, das wird doch schon ausschlaggebend sein, auch bei der Nutzerzahl und bei welcher Distribution ich ja jetzt runterladen werde.
Oder ich könnte mir vorstellen, dass irgendjemand so einen Game-Mode für Ubuntu entwickelt.
Wo die das Ganze dann optimieren, meinst du?
Genau.
Ja, das, was ich auch interessant gefunden hätte, wäre zum Beispiel, wie würde es sein, wie läuft das Spiel ab, wenn ich es auf einem zweiten X-Server starte? Also wenn ich dann quasi überhaupt keinen Fenstermanager, überhaupt keinen Desktop starte, sondern einfach nur das Spiel in einem X-Sorg starte, wie das dann aussehen würde in Sachen Performance. Ob dann die Performance von KDE auch erreicht werden kann oder ob das irgendwie KDE-spezifisch ist, dass die Performance da besser ist. Mhm. Also das hätte mich auch interessiert, das wäre zumindest, vielleicht kommt das ja noch, vielleicht, weil es gibt schon einige Anregungen auch in den Kommentaren von Phoronix. Vielleicht kommt das ja auch dann noch, dass sie das auch mal testen. Das würde nämlich hochinteressant sein, um dann mal zu sehen, ob halt ohne Fenstermanager das Ganze das müsste eigentlich am schnellsten laufen. Ne?
Eigentlich. Ja.
Alles möglich. So, kommen wir weg von diesem ganzen Kram und gehen wir dann hin zu einem Smartphone, nämlich das sogenannte Nexphone. Also ich fand ja immer schon interessant die Idee, die hat ja, glaube ich, damals Motorola aufgeworfen mit dem Atrix, dass du ein Smartphone einfach reinstecken kannst in ein, quasi in einen Teil von einem Laptop. Also hinten einfach an den Laptop-Deckel, dann klappst du das auf und dann hast du halt einen ganz normalen Laptop und da läuft dann halt dein System vom Smartphone aus. Und ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass man das dann so macht, dass wir jetzt im Grunde genommen, wir haben ja jetzt drei große Geräte, also Smartphone, Tablet und PC oder Notebooks, dass man das irgendwie verbinden kann und dass man im Grunde genommen noch ein Gerät hat, wo alles im Grunde genommen draufläuft. Smartphone ist ja leistungsstark, wir haben ja jetzt schon Quad-Core-CPUs da drin und ordentlich RAM. Ich glaube hier, das allerneueste Smartphone von Samsung kann auch bis zu 2 GB RAM fassen oder sowas. Das ist ja schon ordentlich.
Kann ja schon bald manche PCs ersetzen.
Ja, eben. Also so Netbooks zum Beispiel, die vor 2-3 Jahren rausgekommen sind, die sind schon da in der gleichen Performance-Klasse wie halt so ein Smartphone heutzutage.
Nee, eigentlich darunter. Also beziehungsweise das Smartphone darüber.
Ja, das Smartphone ist da drüber, das stimmt, ja. Das wollte ich auch sagen. Und ja, da macht es ja Sinn, dass man eventuell so einen Aufsteckkasten entwickelt, der einem halt ermöglicht, das Smartphone einfach auf einem Tablet hinten drauf zu stecken. Und dann hat man einfach ein Tablet-System. Und das hat die Firma Nexphone oder die Firma, die Nexphone erstellen möchte, halt als Idee genommen und hat dann so ein kleines Werbefilmchen für so eine ja, Kickstarter-ähnliche Plattform, die sich Indiegogo nennt, gestartet. Und die sammeln halt jetzt Geld für die Idee, wollen ungefähr $1 Million, also $950,000 wollen sie sammeln. Sind jetzt gerade mal bei 2600, wenn wir ein bisschen aufrunden, Dollar gelandet, aber die Idee finde ich gar nicht mal schlecht. Also ein Android-Smartphone laufen zu lassen, das hat hinten in so einen extra Steckbereich, also eine Art Dock-Connector und dann kannst du das einfach aufstecken auf ein Tablet von hinten und dann wird eben dieses Android-System in einem Tablet-Modus gebootet oder im Tablet-Modus einfach gestartet und dann hast du auf dem Tablet halt dein Android-System mit all deinen Daten, die du vom Smartphone her hast, hast die Smartphone-Verbindung auch, also kannst dann SMS empfangen, kannst dann Telefonanrufe empfangen und kannst das halt wieder abstecken, wenn du am Tablet genug gearbeitet hast, setzt dich dann zu Hause vielleicht an deinem Büro, hast dann so einen Monitor vor dir stehen, so ein Fullscreen HD 27 oder größer 32 Zoll Dingen und dann kannst du das auch einfach draufstecken und dann startet da normales Betriebssystem, in dem Fall ist es dann Ubuntu. Es gibt ja dieses Ubuntu vor Android. Also ich finde die Idee einfach genial. Wie findest du das?
Die Idee an sich ist super, weil dann hast du immer deine Daten mit dabei, zu jedem Zeitpunkt kannst du darauf zugreifen und musst dich auch nicht auf eine Cloud-Lösung verlassen. Das ist auch ganz wichtig, finde ich, dass du dann, weil du ja deine Daten auf jedem Gerät quasi dabei hast, brauchst du keine Cloud, musst du nicht an mögliche Sicherheitslücken achten.
Genau, also zumindest
die
sensiblen Daten.
Sensible Daten, genau. Also ich denke mal, vor allem im Business-Bereich wäre das eigentlich eine ganz tolle Sache, weil kommst du nach Hause, kannst du auch einfach reinstecken und weiterarbeiten oder du kannst unterwegs arbeiten. Ja, hast immer dieselben Daten dabei. Was wolltest du sagen?
Ja, das ist genau das, wo ich auch hingedacht habe, so im Business-Bereich, so als Diensthandy für so
für
irgendeinen. Da macht das ordentlich viel Sinn.
Aber ich denke, im Consumer-Bereich ist das, also da müssten irgendwie alle Hersteller mitspielen, weil da brauchst du ja dieses Dock erstmal für dein Gerät, dass du es dann da dran schalten kannst.
Ja, genau. Ja, so wie ich es verstanden habe, wollen die ja die Geräte selber bauen. Also die wollen selber dann so einen Monitor anbieten, die wollen selber so einen Laptop anbieten, wo du das draufstecken kannst und selber so ein Tablet anbieten.
Was ich besser finden würde, wenn du diesen Dock gar nicht erst brauchst, sondern in dem Video hat man ja am Ende gesehen, dass er an so einem Tablet das einfach hinten quasi draufpappt, ohne dieses Dock, so quasi magnetisch oder wie auch immer. Also ja. Das wäre cool, wenn du das einfach so draufpappen kannst und es funktioniert durch irgendwie NFC, wird es erkannt vielleicht und dann die Datenübertragung erfolgt dann per Bluetooth oder WLAN oder was auch immer.
Das wäre natürlich geil, wenn man ich
glaube, weil dann denke ich, würde sich das auf jeden Fall durchsetzen, aber so im Consumer-Bereich habe ich meine Bedenken, ganz ehrlich.
Ja, das mit dem Dock ist auch so ein Problem, aber ich würde jetzt, ich sehe auch, also WLAN wäre vielleicht noch die allerbeste Möglichkeit, dann Daten zu übertragen, ja. Wobei natürlich schwierig ist, halt das Display gleichzeitig zu befeuern, wenn du mir vorstellst, du hast ein 32 Zoll Full HD Display, dann über Wi-Fi dann die ganzen Daten von dem Display zu übertragen und gleichzeitig noch im Internet zu surfen oder andere Daten noch irgendwie zu übertragen.
Ja gut, die Zwischenlösung wäre vielleicht, dass du eine kleine App auf deinem Gerät vorher installieren musst, dass so eine gewisse Grundfunktionalität quasi bietet und du dann nur die Sachen vom Handy streamst, also Anzahl der hier die verschiedenen Programme und so, die werden dann vom Handy gestartet, aber sagen wir die Grund, die Grundstruktur wäre quasi auf deinem Tablet, PC oder wo auch immer installiert.
Das wäre natürlich auch eine Idee, dass man halt also teilweise Daten in das auf dem Smartphone selber hat, die dann gestreamt werden, aber auch teilweise Daten halt in dem Gerät selber hat, also in dem Monitor beispielsweise, in dem Laptop-Deckel oder in dem Tablet, dass man da auch so ein bisschen was Logik mit einbaut, die dann eventuell so ein bisschen was an Sachen abnehmen kann, dem Ganzen. Genau. Damit die Kommunikation so ein bisschen vereinfacht wird. Also ich finde zumindest das Ganze interessant. Ich finde es sogar interessanter als die Lösung, wer hat das vorgestellt? Auch wieder Motorola mit diesem Padphone. Hast du ja auch schon gehört?
Der sicherlich. Padphone kenne ich nicht.
Also, dass du da haben sie es so gemacht, dass du das Smartphone einfach hinten in wie eine Art Kassette reinsteckst in dein Tablet und dann zumachst und dann hast du das Tablet laufen. Das hat dann auch so einen extra Dock-Connector. Aber da steckst du es halt richtig rein wie so eine Kassette und dann hast du halt ein Tablet. Und dieses Tablet kannst du dann auch nochmal aufstecken auf so eine Tastatur. Und dann hast du einen Laptop.
Was ja ein Retro-Speicherstick.
Ja, so eine Art ist das dann halt. Aber du hast halt wirklich tatsächlich auch die gleiche Idee, dass du halt Smartphone mit Tablet und mit PC vereinigen kannst, aber hast dann halt im Grunde genommen, sagen wir mal, eine engere Verstrickung, weil du halt alle drei Geräte haben musst, wenn du alle drei Geräte benutzen möchtest. Das heißt, du musst das Smartphone natürlich erstmal haben, dann musst du, wenn du Tablet benutzen möchtest, das Smartphone da reinschieben in das Tablet, das ist genau gleich. Aber wenn du einen Laptop haben möchtest, musst du das Tablet haben, damit du dann noch eine Tastatur kaufen kannst, wo du das draufstecken kannst. Naja, ich fand das nicht so gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da finde ich zumindest dieses Präsentationsvideo, was die hier gemacht haben, muss man sagen, ist alles gerendert. Die haben zwar ein paar Prototypen auch, diese Vorstellung, aber da ist noch keine Logik drin, noch keine Hardware steckt da drin. Die brauchen halt Kohle, um das Ganze umzusetzen. Das ist so das einzige Manko, was ich so sehen würde. Ja. Aber das Konzept ist eigentlich hochinteressant. Also könntest du dir vorstellen, dass das irgendeine Firma vielleicht mal aufgreifen würde, jetzt wenn Nexphone das nicht schaffen würde, das genug Geld zu sammeln?
Google. Also ich glaube, der Markt braucht das so nicht wirklich. Ich glaube nicht.
Okay. Also ich meine, also ich würde das sehr interessant finden. Ich würde mir sowas auch besorgen, wenn das rauskommen würde. Also
das Problem wird wieder sein, dass, also das müsste irgendwie so zu so einem Standard werden, was dann viele Hersteller unterstützen, und Standards sind immer so eine Sache, weißt du, bis das
bis das
so ein bisschen standardisiert ist, vergehen nochmal 10 Jahre. Und dann funktioniert es immer noch nicht richtig, weil der eine Hersteller dann seine eigene Suppe kocht und dann ist das alles inkompatibel.
Das stimmt. Ja, deshalb hat man ja, also so wie ich es jetzt verstanden habe, sollen ja alle Geräte von Next kommen, im Grunde genommen.
Ja gut, dann bist du natürlich von Next abhängig. Also ja, quasi so Apple-Style ein bisschen.
Ja, das ist dann quasi so das eigene Ökosystem, was sie schaffen. Aber die könnten dann natürlich, das hat Apple ja auch so gemacht, die haben ja auch ihren eigenen Dock-Connector gehabt, zunächst einmal nur für eben iTunes-Übertragung. Und Strom aufladen, und dann kam ja immer mehr Zubehör, was dann, also Mikrofone und was der Geier, was man da noch anschließen konnte an die Geräte. Das sind halt also Hardwarehersteller auch haben da nachgezogen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt in dem Fall auch passieren könnte.
Ja gut, das Problem ist, das ist ja hier so ein kleines Unternehmen und das ist Apple, das sind ja...
Naja, deshalb habe ich ja deshalb die Frage gestellt, könnte da vielleicht nicht ein größeres Unternehmen die Idee aufgreifen?
HP vielleicht hat irgendwann jetzt, und als, ja, wenn es Apple machen würde, dann würde jeder das machen, klar.
Das wäre natürlich auch eine Idee, wenn Apple das aufgreifen würde, wobei die ja eher daran interessiert sind, dann doch eher iPads und iPhones separat zu verkaufen.
Als ja, und vor allem das Zubehör nochmal.
Und dann nochmal das Zubehör, ja. Ja, aber wobei ich jetzt auch gelesen habe, dass HP diesen Smartphone-Markt nicht komplett aufgeben möchte, sondern doch wieder was Neues liefern möchte. Aha. Die haben ja im Grunde genommen die Kapazitäten dafür, sowas mal auf die Beine zu stellen. Ich würde mir sowas vorstellen können, also sehr wünschen, wenn das mit Open Web OS oder sowas dann laufen würde. Und wenn es vor allen Dingen so gemacht werden könnte, dass dieser Connector eventuell dann auch kompatibel ist zu den bereits bestehenden, weil ich glaube, die bereits bestehenden bestehen ja auch nur, also bei Motorola Atrix war es zumindest, aus einer USB-Schnittstelle oder Mini-HDMI oder sowas Schnittstelle für Bildschirmübertragung und Audio. Können wir durchaus vorstellen, wenn das kompatibel gehalten wird, dass dann eventuell noch andere Hersteller drauf aufspringen.
Es liegt im Bereich des Möglichen, aber...
Ja, müssen wir mal schauen, wie das Ganze dann sich weiterentwickelt. Naja, ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Thema und schön, dass das mal aufgegriffen wird mit so einem Konzept. Ja, kommen wir mal zu einem etwas Aufreger-Thema, würde ich mal sagen, nämlich der Schützenhilfe für Microsoft, für ihr Windows von Intel. Da hat nämlich, das hast du sicherlich gelesen, Intel jetzt angekündigt, dass ihre neuen Atom-CPUs, der Nachfolger von den Atom-CPUs, Clover Trail, die ja auch für teilweise für Smartphones, aber auch für Tablets explizit ausgelegt sind, weil sie wenig Strom verbrauchen und so ein bisschen die ARM-Prozessoren angreifen soll, dass die jetzt tatsächlich extra was eingebaut haben sollen, dass die exklusiv nur auf Windows-Geräten laufen oder nur Windows unterstützen und sogar per Software oder in die Hardware quasi eingebrannt sind ein paar Software-Schnipsel, die es verhindern sollen, dass Linux drauf laufen kann. Das ist doch eigentlich irgendwie, ich hab gedacht, what the fuck, das gibt's doch nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, welchen Sinn das macht.
Ja, ganz ehrlich. Ich war komplett baff, weil Intel ja eigentlich seit Jahren schon die Linux-Community und mit Sachen Open Source ja Vorreiter ist im Grunde genommen. Die haben ja, was weiß ich, USB 3.0 wurde ja ein Jahr bevor es bei Windows überhaupt aufgetaucht ist, gab es das schon im Linux-Kernel drin als Open Source-Treiber. Intel Grafikkartentreiber, komplett Open Source. Valve arbeitet, lobt Intel bis zum geht nicht mehr, dass die Open Source Treiber haben, weil dann können sie ihre Spiele drauf optimieren ohne Probleme. Und also ich war komplett baff, dass jetzt Intel auf einmal rauskommt und sagt, nö, unsere neue CPU, nur Windows, wir haben sogar was eingebaut, damit Linux tatsächlich nicht funktioniert.
Ja, denkst du dir, ich weiß nicht, ob du das Update gelesen hast. Also da steht ja, dass die CPUs überhaupt nicht auf Linux laufen würden, sei so jetzt nicht korrekt, weil das sind ja eigentlich auch nur x86, also die haben x86-Instruktionen, müssen also kompatibel sein.
Ja, theoretisch, aber es ist ja auch so, dass die extra was eingebaut haben sollen, damit Linux nicht vernünftig draufläuft. Und du musst dir jetzt vorstellen, Linux ist ja jetzt nicht nur jetzt die Linux-Desktop-Distribution, sondern gerade auf Tablets ist es ja auch eine Großzahl von Android-Geräten. Ja. Und da habe ich eher den Verdacht, dass sie eben dieses alte Wintel-Kartell, was es ja gab, also Windows oder Microsoft und Intel, dass die sich so langsam wieder zusammengefunden haben und Microsoft so gesagt hat, ja, wir haben Angst, unser Windows 8 könnte floppen. Intel, hier. Habt ihr ein bisschen Geld, macht mal. So nach dem Motto. Also ich habe zumindest so das Gefühl. Und die sind anscheinend nicht nur zu Intel gegangen, sondern auch zu AMD. Wenn ich jetzt so bei Foronix wieder einen Artikel gelesen habe, dass jetzt AMDs Hondo-APUs, also die jetzt auch auf Sparsamkeit ausgelegt sein sollen und dann auch wieder so in den Tablet-Markt reingehen, dass die auch jetzt quasi nur exklusiv Treiber rausgeben für Windows und keine Treiber entwickeln wollen für Linux oder keine Unterstützung überhaupt bieten wollen. Und das ist auch interessant, weil AMD ja eigentlich auch immer in Sachen Open Source Treiber und Spezifikationen zumindest auch für Grafikkarten immer rausgegeben hat und eigentlich auch sehr aktiv war, was das angeht. Also da bin ich doch schon ein bisschen baff. Bei AMD ist allerdings so, dass die nicht irgendwie die technischen Grenze eingebaut haben, dass Linux nicht laufen soll, weil das einfach halt, wie du auch schon gesagt hast, auch die x86-64 Architektur, die sie da benutzen. Und da müsste es eigentlich theoretisch laufen. Nur ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann halt kein offizieller Treiber angeboten wird und dass dann natürlich mit so einem Open-Source-Treiber man dann in Sachen Performance vielleicht weniger rausholt und in Sachen Akkuleistung, also Laufzeit, dann weniger rausholt. Also ich finde das irgendwie erschreckend und es zumindest scheint es für mich irgendwie eine Microsoft-Kampagne zu sein. Und das ist, da würde ich quasi aller Linus Torvalds sagen, fuck you Microsoft.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass die CPUs auch auf Linux laufen werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die wirklich Linux komplett abschotten werden. Das glaube ich irgendwie nicht. Das ist ja irgendwie so ein... Da hat irgendeiner vielleicht ein bisschen was falsch verstanden oder mit Absicht, wie du sagst, von Microsoft quasi sowas in die Welt gesetzt, damit Leute sagen, ah, hier, Linux meide ich lieber.
Ja, das Interessante ist ja, dass jetzt die Empörung, anders als es die Jahre davor, wo es ja eigentlich fast, sagen wir mal, Normalität war, dass kein Linux-Support rauskam, dass jetzt die Empörung was größer ist, weil wenn man liest nicht nur auf den altbekannten Seiten wie Foronix was darüber, sondern halt eben, oder Linux-Magazin, sondern auch auf ZDNet habe ich jetzt einen Artikel letztens gefunden und auf vielen anderen Seiten, die eher so allgemein für Technologie irgendwie bekannt sind, das liest man jetzt auch solche Sachen und da ist, glaube ich, die Aufmerksamkeit ja so ein bisschen höher und sogar so hoch, dass Intel und AMD beide sich genötigt gefühlt haben, direkt anzukündigen, ja, aber unsere nächste CPU-Generation, die wird dann wieder voll Linux unterstützt.
Ja, ja.
Beide zugesichert. Und das fand ich halt auch schon ein bisschen seltsam. Aber das mit der Microsoft-Theorie, dass Microsoft die Finger im Spiel hat, also ich habe das wirklich so im Riecher, würde ich mal fast sagen, weil die haben da ja auch schon mit der ARM-Plattform, wo sie ja auch drauf kommen, und Secure Boot auch schon versucht, so ein bisschen die Konkurrenz aller Android- oder Linux-Systeme allgemein auszustoßen oder irgendwie abzuhalten, dass die darauf laufen. Und ich glaube, da gerade bei diesem Secure Boot, da hat ja auch die Empörung richtig angefangen, da musste Microsoft so zwei Schritte zurückgehen, aber ich habe eher so das Gefühl, dass Microsoft tatsächlich die Hose voll hat und so ein bisschen Schiss hat davor, dass Windows 8 richtig floppen könnte. Was denkst du?
Ja, ich denke mal, schlimmer als Vista kann es nicht werden.
Ja, erstmal so zu sagen. Müssen wir mal schauen. Ist ja noch so, dass jetzt Windows 8 ja im Grunde genommen auf mehreren Plattformen als Windows 8 vertrieben wird und dann das Potenzial zum Failen halt größer geworden ist, ne? Also auf dem Desktop ist das Potenzial, würde ich sagen, sehr hoch, weil ich habe auch letztens ein herrliches Video gesehen, ich weiß nicht, ob ich es noch finde, ich werde es auf jeden Fall nochmal raussuchen, von einem Systemadministrator, dem man Windows 8
installiert hat. Ja, das kenne ich.
Und hat nur geflucht.
Haben die einfach Windows 8 installiert?
Ja, ich weiß nicht, also in den USA hätte man das Video ausgestrahlt, wäre es einfach nur ein einziges Piepen, weil er sich ganz ja nur aufgeregt hat darüber. Und also ist auch schon durchaus, also amüsant, würde ich mal sagen.
Aber andererseits muss man auch sagen, da gibt es ja diesen Spruch, too big to fail, Microsoft kann eigentlich gar nicht verkacken, um es mal so zu sagen. Das wird auf jedem neuen PC wieder vorinstalliert sein und
ja, das kann eigentlich nicht. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Interessanter wird es, glaube ich, sein, wie das dann jetzt aussieht mit den Windows 8 RT-Tablets, also diesen ARM-basierenden Geräten, die ja mit dem Windows 8 RT ausgeliefert werden. Da soll es ja jetzt auch Probleme geben, oder zumindest gab es jetzt immer mehr Gerüchte darüber, dass die Programme, die drauf laufen, immer abgespeckter werden. Es gab ja ganz zu Anfang das Gerücht, es gibt keinen klassischen Desktop. Dann ist ja Microsoft irgendwie mit Office nicht zurande gekommen, eine vernünftige Touchscreen-Oberfläche oder Metro-Oberfläche dafür zu, oder ehemals Metro-Oberfläche genannt, dafür zu entwickeln. Also hat man gesagt, okay, bauen wir den wieder ein. Und jetzt kommt langsam raus, dass Office 2013 für Windows RT halt eine spezielle Version sein wird und nicht die gleiche Version sein wird wie auf x86. Das heißt, es wird abgespeckt sein. Das heißt, neben Access, Outlook und Publisher, die fehlen, wobei ich bei Publisher gar nicht sicher bin, was das überhaupt ist. Bei Access weiß ich, es ist eine Datenbank, okay, macht auf einem Tablet vielleicht nicht viel Sinn, aber Outlook als E-Mail-Programm, also ich finde das gerade für Firmen oder sowas, ist das eigentlich eine Katastrophe, oder?
Ja, bei Outlook musste ich auch ein bisschen so überlegen, aber andererseits will Microsoft wahrscheinlich, dass man halt die E-Mail-App benutzt, nicht Outlook.
Ja, aber ich glaube, für Firmen ist das doch, Firmen werden doch mit dieser Mail-App nicht oder mit der E-Mail-App nicht vernünftig umgehen, sondern werden dann doch
ja, oder Outlook dann haben muss wollen. Ja, eigene Entwicklung wahrscheinlich,
ja. Weil ja die ganze ja,
bei Outlook habe ich auch ein bisschen gedacht, also das hätte man vielleicht auch doch noch irgendwie reintun können, aber die anderen Sachen, die fehlen, die braucht eigentlich kein Mensch so normal.
Ja, normal nicht natürlich, aber gerade bei Firmen macht das, glaube ich.
Ja, aber dann benutzt du das doch nicht auf dem Tablet, oder?
Ja, so ein Exchange-Server wäre schon mal nicht schlecht. Also mit Outlook dann synchronisieren, E-Mails und so weiter und Push-Notifications auf so einem Tablet, wenn man gerade in der Firma unterwegs ist, dann macht das doch schon Sinn, würde ich. Also ich sehe das schon problematisch, was zumindest Outlook angeht. Alles andere könnte ich auch drauf verzichten.
Ja, gut, aber ich glaube, RT-Tablets sind auch eher so für den Consumer-Bereich gedacht, statt für den Business-Bereich. Da kannst du dir ja dann ein x86-Tablet holen, was...
Ja, aber da hat das x86-Tablet immer noch den Nachteil, dass es halt keine so lange Akkulaufzeit bietet, wie so ein
ja, vielleicht noch nicht, aber Intel kommt ja mit neuen CPUs bald. Und dann klappt das schon.
Ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Naja, und dann gab es halt auch irgendwie einige Funktionen fehlen, dass halt so Makros oder ActiveX gar nicht unterstützt werden.
ActiveX ist eh eine Sicherheitslücke.
Ja, daher. Da bin ich auch froh, dass es nicht unterstützt wird. Aber so Makro-Support, dass der in Word, Excel und so weiter nicht unterstützt wird. Wenn ich mir vorstelle, das letzte Mal kam bei mir irgendwann mal ein Schornsteinfeger, der hatte noch so einen Laptop und brauchte einen Tisch oder musste sich irgendwie setzen, damit er da so ein Formular ausfüllt. Das hätte man mit dem Tablet einfacher lösen können, nur dann kann man halt nicht mit Makros arbeiten und die Formulare nicht automatisch ausfüllen lassen. Also wäre auch ein bisschen blöd dann. Naja, muss man mal schauen.
Ja, das das Interessante ist aber noch auf dem Tablet-Version, also auf der RT-Version von Office, dass der Cursor nicht immer blinkt.
Ja, das wollte ich sogar vorlesen, weil ich erstmal, ich habe den Satz dreimal gelesen und dreimal mit dem Kopf gegen den Tisch gehauen, weil Microsoft betont, dass bei Office RT auf geringer Energieverbrauch optimiert wurde, damit Windows RT Tablets mit einer Akkuladung möglichst lange verwendet werden können. So blinkt etwa der Cursor nur, wenn die Office RT Anwendung verwendet werden. Wenige Sekunden nachdem in der Office Anwendung nicht mehr gearbeitet wird, hört das Blinken auf. Der Grund ist, dass es für das Blinken des Cursors keine Unterstützung der Hardware und des Betriebssystems gibt. Daher wird das Blinken des Cursors über Timer realisiert. Da dachte ich mir so, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich überlegt, so, jetzt habe ich hier so mein ARM-Tablet rumliegen. Das hat ja ungefähr ja, so etwas ältere Hardware, aber im Grunde genommen das gleiche wie bei den Windows-RT-Tablets. Ein bisschen was weiterentwickelt. Da habe ich auch mehrere Browserfenster offen oder Textverarbeitungsfenster. Da blinkt der Cursor auch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in. Was für eine Hardware braucht man dafür, dass der Cursor extra blinkt? Ich komme echt noch nicht rüber. Das ist wirklich. Und da sieht man ja auch dann, wie das Office-Team teilweise dann auch geschlampt haben muss, wenn die das nicht bedacht haben. Und das haben sie dann im Nachhinein erst gemerkt, dass das irgendwie nicht richtig funktioniert oder so. Und dass es im Betriebssystem keine Unterstützung für den blinkenden Cursor gibt. Naja, das fand ich richtig putzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, es gibt dann noch ein paar andere Sachen, die so ein bisschen gestrichen worden sind, aber kann ich es verstehen, weil halt Windows, die Tablets allgemein, die für Windows RT gedacht sind, ja mit weniger Speicher, Festplattenspeicher daherkommen. Also Cliparts und Vorlagen, darauf wurde verzichtet, die muss man halt online nachladen. Und ich glaube, das ist.
Das hat man dann halt aus Platzgründen weggelassen. Aus
Platzgründen. Also ich finde, das ist noch okay. Also solange man noch die Option hat, diese Cliparts auch runterzuladen und
dann ja, das kannst du dann
speichern, ja, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Nun ja, bin ich echt mal gespannt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Office 2013, auch wo ich das mal gesehen habe, wie das einer versucht hat, mit dem Finger zu bedienen, gerade bei Excel oder sowas, das wird schwer.
Da braucht man aber, also ich habe es auf meinem WeTab getestet mal, die Preview. Also ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Vor allem, wie heißt es nochmal, PowerPoint fand ich eigentlich ganz gut.
Ich glaube, ja, PowerPoint ist dann auch besser geeignet dafür.
Was PowerPoint ist besser geeignet. Word würde
vielleicht auch nochmal gehen, aber hier Excel, das ist...
Excel habe ich jetzt ehrlich gesagt großartig nicht getestet,
ich hab's aber... Ich gesehen, wie einer versucht hat, da in den Zellen, in einzelnen Zellen was zu bearbeiten, sich jedes Mal nur verklickt hat.
Ja gut, das da kannst du natürlich aber auch vergrößern, ne? Dafür gibt es ja die Zoom-Funktion.
Ja, aber trotzdem ist das so ein bisschen...
Ja, ich meine, Excel ist ja so ein, weißt du, so über Jahrzehnte für den Desktop optimiert, das kannst du ja nicht einfach so mal von heute auf morgen plötzlich optimal für Tablets gestalten.
Ja, aber ich meine, sie hätten dann, entweder hätten sie es so machen müssen, überhaupt kein Office für diese Version, nur so ein Viewer oder sowas für Office rauszubringen, oder halt was stark abgespecktes nur, das aber dann wirklich eine Touchscreen-optimierte Oberfläche hat.
Aber dann, ich glaube, da hätten wieder Leute rumgemeckert, so, ja, jetzt ist das noch mehr kastriert und sieht komplett anders aus, ja, alles Mist.
Ja, aber kennst ja doch, Leute können nur...
Ihr könnt aber auch nur meckern!
Ja, das ist halt genau. So. Die meckern halt immer.
Nee, ich find's gut, dass es Office für das RT gibt und das soll es ja sogar kostenlos geben.
Boah. Zusammen natürlich mit dem RT-Tablet, was wir kaufen mussten. Also so
kostenlos
ist
es ja dann nicht.
Genau. Kannst du es also nicht selber drauf spielen auf ein RT-Tablet oder auf ein Tablet, was...
Nee, da stand nicht irgendwo im Artikel, dass es später als kostenloses
Update... Es gibt Updates, soll es geben. Also die fertige Version, weil es ist ja noch nicht mal fertig. Das ist ja auch schon... die fertige Version soll
als kostenloses Update... Ja, die kostet wahrscheinlich dann über die Update-Funktion. Ja, oder kannst du
das installieren? Das ist ja das Mindeste, würde ich mal sagen. Das ist kein besonderes Feature, sondern das muss sein, wenn du schon eine Beta-Version oder eine Entwicklungsversion da auslieferst auf den Geräten, dass dann wenigstens ein Update zur Final kommt. Und dass das kostenlos ist. Ansonsten kannst du ja nicht damit Werbung machen und dann hast du so eine Beta-Version drauf. Habe ich bisher noch keine Firma erlebt, die das so gemacht hat. Naja.
Oder auch nicht.
Naja, gut. Weg von dem ganzen Kram gehen wir mal zu was, glaube ich, erfreulicherem. Der Opus Codec, der wurde jetzt als von der IETF als Web- oder als Online-Audio-Standard anerkannt. Und die IETF, also die Internet Engineering Task Force, hat das als RFC 6716 standardisiert. Und da fand ich hochinteressant, dass nicht nur in dem Artikel, sondern ich fand das auch in dem Video interessant von der G-Streamer-Konferenz diesen Jahres, die vor ein paar Wochen stattgefunden hat, letzten Monat glaube ich, dass es dort halt einen Vortrag gab von jemandem von XIF bzw. der Mozilla Corporation, der nochmal aufgedröselt hat, wie dieser ganze Codec funktioniert und aufgebaut ist. Und da fand ich hochinteressant, und da muss ich tatsächlich meinen Hut ziehen vor, dass hier mehrere Firmen zusammengearbeitet haben, von denen man es eigentlich nicht erwartet hätte. Also Skype hat zusammengearbeitet mit der XIF Foundation und mit Mozilla, um den Codec Opus zu erstellen, zusammen mit noch ein paar anderen kleineren Firmen, die da mitgewirkt haben. Und Skype ist ja mittlerweile, gehört es ja Microsoft an. Bin mir nicht sicher, ob Microsoft, wenn das erst nach dem Kaufen von Skype aufgekommen wäre, ob Microsoft dann zusammengearbeitet hätte mit den Leuten. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber Skype hat es halt angestoßen und deshalb musste Microsoft dann halt weiterarbeiten. Und ja, die haben dann halt jetzt diese Verschmelzung des Silk-Codecs, der unter der Skype-Regie entwickelt worden ist, als neuer Speech-Codec für Voice-over-IP. Den verschmolzen mit dem Nachfolger von Ogg Vorbis, der bei der XIF Foundation entwickelt worden ist, der sich Celt oder Celt nennt, also C-E-L-T geschrieben. Und ich glaube, das ist gelungen, würde ich mal, also ganz ehrlich sagen, die haben halt irgendwie geschafft, die ganzen Codecs zu vereinen, die man ja jetzt hat. Man hat ja im Grunde genommen zwei große Codec-Lager, einmal die wie MP3, Ogg oder AAC, die dann halt auf ja, Audio-Musik-Bereich eher gedacht sind. Und dann halt diese ganzen für Voice-over-IP gedachten Codecs, AMR gibt es ja noch, Speaks und die weiteren, die es halt so gibt. Also ich finde das eine gute Sache. Was hältst du davon?
Ja. Nee, es ist mega gut. Also ich kann es immer noch nicht fassen, ganz ehrlich.
Ja, ich bin auch ganz baff, dass das jetzt geklappt hat. Also das ist quasi das Vorbild für den ganzen, wenn man sich den Streit anschaut über das Standard-Videoformat im Internet,
ja.
Zwischen Google, was gibt's da noch, Microsoft, Apple und
ja, Mozilla. Halt das und A26 oder beziehungsweise diese MPEG, das MPEG-Lager da.
Ja, das MPEG-Lager, die sich streiten mit dem Google und aller Open-Source-Lager über VP8 und WebM und H264 und jetzt kommt ja noch H265 und was der Geier. Und da hat es im Audiobereich eigentlich wunderbar, also vorbildlich geklappt. Die haben einfach an einem Standard gearbeitet, haben dann gesehen, okay, wir haben hier einen Codec entwickelt, wir haben hier einen Codec entwickelt, lassen wir die uns zusammenlegen. Ja, da gibt es ein paar Probleme, lass uns die Probleme beheben. Und dann haben wir quasi den perfekten Codec auch für das Audio im Internet geschaffen, weil ja jetzt auch mit WebRTC ja die Möglichkeit besteht, eben Internettelefonie über den Webbrowser zu machen, über HTML5. Da macht es natürlich Sinn, dass wir jetzt einen standardisierten Audio-Codec haben, wo keiner irgendwie rummeckert, dass der irgendwie schlecht sei oder dass man was Eigenes entwickelt hat, was besser sei.
Genau, vor allem ist das ja so, dass du mit dem Opus-Codec eigentlich praktisch alles abdeckst, was es so an dem, ja, wie soll man sagen, an Codec-Funktionalitäten gibt. Hier habe ich so eine interessante Grafik, die kannst du vielleicht auch danach verlinken, die einmal anzeigt quasi die Codecs wie MP3, AAC, aber auch hier G711, Speaks, in welchem ja, Frequenz- oder Bandbereich die sich bewegen und welche Bitrate die zulassen. Und da sieht man, dass Opus eigentlich so über alle gespannt ist. Das kann alles.
Von 8 Kilobit
von 8 Kilohertz bis Fullband 48 Kilohertz, von 6 Kilobit pro Sekunde bis 512 Kilobit pro Sekunde betragenden Bereich. Ja. Das kann eigentlich kein anderer Codec. Also keiner, der mir bekannt wäre.
Eben. Das ist halt das Einmalige, dass sie das halt zusammengelegt haben. Oder überhaupt geschafft haben, das zusammenzulegen.
Ja, vor allem das.
Ja. Ja, ich habe mir das Video auch ein bisschen näher angeschaut gestern noch und da war halt auch interessant, dass man da auch ganz genau den Entwicklungsprozess zeigt. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass dieser Codec auch als Open Source veröffentlicht worden ist, weil dieser Talk ist ungemein spannend. Geht zwar über eine Stunde und 10 Minuten, aber da wird ganz genau aufgedröselt, was es für Probleme gab, was für Vorteile der ein oder andere Codec hat oder wie das RAW-Audio überhaupt aufgenommen wird von dem einen Codec und dem anderen und was so die Probleme angeht, wenn man jetzt gerade in so einem Zwischenbereich ist, zwischen Sprache und Musik im Grunde genommen, also in der Mitte quasi auf deiner Grafik da, wenn man da irgendwo ist, wie das dann funktioniert und welche Höhen da ergänzt werden müssen, verstärkt werden müssen, wie die Sprache weitbändiger gemacht wird oder sowas, also breitbändiger gemacht wird, damit es ein bisschen was weiter klingt. Und das ist alles hochinteressant erzählt und dann auch nochmal verwiesen auf mathematische Formeln, beispielsweise im Silk-Codec für Sprache, die schon von 1975 stammen, um halt Sprache vernünftig kodieren zu können. Also das ist alles hochinteressant und ich glaube auch gerade, weil wir jetzt beide ja auch Informatikstudenten sind, sowas in der Vorlesung mal zu lernen, also oder zum Teilausschnitte da mal reinzuschauen, in aktuelle Technologie reinzuschauen und dann mal zu sehen, wie das Ganze aufgebaut ist, wie das Ganze funktioniert, das wäre doch eigentlich ultra spannender Stoff für solche Informatikstudenten.
Absolut.
Ja. Absolut. Vor allen Dingen wäre es was Aktuelles, weil ich mal so überlege, an unsere Studienzeit zurückdenke, was ist da, da gab es halt wenig Aktuelles, sagen wir mal so. Es gab, in der späteren Studienzeit gab es aber aktuellere Sachen, wenn ich mich so erinnere an Android-Programmierung, die so teilweise mit unserem ersten hier Handy Java-ME Programmierungspraktikum da zusammenhing. Also das könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass das doch relativ aktuell war. Aber so normaler Vorlesungsstoff ist ja eher trocken und langweilig und alt.
Da sind halt Grundlagen, ne? Die sind halt Jahrzehnte alt.
Ja, aber es wäre halt schön, wenn halt so eine Grundlage jetzt wie hier dieses, ist ja auch jetzt eine Grundlage dieser Opus-Codec als Standard, wenn der mal aufgegriffen wird und dann Leute sich das mal anschauen und darauf aufbauen, vielleicht neue Ideen entwickeln. Auch mathematische Ideen, weil ich kann mir vorstellen, man kann da mehrere Vorlesungen Mathematik mitfüllen mit allein der theoretischen Grundlage für so einen Audio-Codec.
Ja, das kannst du ja dann im Masterstudiengang
anbieten zum Beispiel, ja. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Also ich finde das hochinteressant und da müsste man eventuell noch mal ein bisschen verstärkt drauf eingehen, dass dann vielleicht auch jetzt in Sachen Videobereich die Firmen auch so ein bisschen mehr zusammenarbeiten und vielleicht auch so einen offenen Standard kreieren, der dann auch so durchsichtig oder einsichtig ist. Ja, gibt's sonst noch irgendwas? Hast du noch irgendwas Interessantes gefunden?
Was noch fehlt, ist PDF.js, ne?
Ah, PDF.js, genau. Da gab's halt jetzt Mozilla, die haben ja vor kurzem, ich glaube im Firefox 15 ist es auch schon integriert, aber standardmäßig deaktiviert und auf jeden Fall im Firefox 16 in der Entwicklungsversion haben sie einen PDF-Reader eingebaut und den haben sie jetzt tatsächlich auch veröffentlicht, der ist in JavaScript geschrieben und kann auch unter anderen Browsern benutzt werden und es gibt halt eine tolle Demo-Seite, wo man sich das Ganze mal ausprobieren kann, ansehen kann. Der lädt eigentlich relativ schnell, das ist mir aufgefallen, also auch größere Textseiten werden da eigentlich relativ schnell geladen. Und auch sonst so bietet er so die Standardfunktionalitäten an. Hast du mal versucht, so, sagen wir mal, ausgefeiltere Dokumente mit viel Grafiken oder mal mit hier Formularen reinzuladen und auszuprobieren?
Formulare habe ich nicht getestet, also so eigentlich so Standard-PDF mit so kleineren Grafiken, die hat er ganz gut angezeigt. Was ich aber getestet habe, ist das Ganze zum Beispiel auf meinem Handy, auf meinem Android-Browser. Mhm. Zu öffnen und da hat er zum Beispiel nichts geladen. Also ich habe hier Android 4.0 irgendwas drauf.
Ja.
Und da lädt er zum Beispiel gar nichts.
Ja, es kann sein, dass da irgendwie ein Problem liegt, aber Problem bei liegt, weil Android ja teilweise, ich glaube, der Android-Browser selber eine etwas ältere JavaScript-Anbindung mitbringt und die ist nicht immer so vollständig. Also es gibt ja, hast du vielleicht mal mit dem Chromium das Ganze versucht oder mit dem Firefox selber? Firefox sollte es ja laufen.
Nicht auf dem Handy, also ich gehe mal davon aus, dass es mit dem Firefox auf dem Handy funktioniert.
Ja. Ich bin mir auch fast sicher, dass mit dem Chromium dann auf dem Handy auch funktioniert. Zumindest auf dem Desktop mit dem Chromium funktioniert es.
Ja, weil der Kern ist ja sowieso der gleiche.
Und ist, ja eben, dann müsste es eigentlich funktionieren. Naja,
müssen auch nicht funktioniert ist Internet Explorer 9, mit 10 wiederum funktioniert es.
Ja gut, Internet Explorer, das ist, ich glaube, nicht dafür gemacht, das ist ja, soll ja ein Standard vielleicht werden oder so ein Standard halten, ne? Da wäre man mit dem Internet Explorer, glaube ich, an der falschen Adresse. Ja, aber ich finde es interessant, dass auch hier so Funktionalitäten wie eine Vorschau relativ zügig funktionieren und gut angezeigt werden und dass es überhaupt gibt, das ist ja auch was Geiles und auch Inhaltsverzeichnis, wenn man eins hat, sollte ohne Probleme funktionieren. Vollbildmodus geht auch, also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man das als Präsentationstool auch nutzen kann, wenn man nichts anderes gerade zur Hand hat und eventuell vielleicht auch im Tablet eben auch laufen lassen kann. Und vor allen Dingen natürlich sehr schön, man braucht kein extra Adobe Reader Plugin oder sowas, wenn man im Webbrowser mal ein PDF lesen möchte, was ja auch so gleichbedeutend ist, wenn man es installiert mit einer Sicherheitslücke oder ein Türchen aufmachen für Viren und Würmer.
Was halt interessant wäre, mal die Performance zwischen halt den Standard-PDF-Viewern wie der Acrobat oder hier Foxit oder was gibt's da noch, Sumatra und andere.
Okular, Evince und so weiter und so fort, ja. Mal zu testen, ja. Also mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel dieses Beispiel-PDF bei Okular einen Ticken langsamer lädt als bei dem PDF-JS. Allerdings habe ich das so im Gefühl, dass das irgendwie dieses PDF-JS oder der Browser selber, der Chromium-Browser selber, das irgendwie im Cache hält. Und dass es dann eher schneller geladen wird, also aus dem RAM dran direkt geladen wird, anstatt irgendwie von der Webseite so. Habe ich das im Gefühl zumindest, wenn man es öfters aufruft.
Dann muss es vielleicht in einem, musst du die Cookies löschen.
Beziehungsweise den Cache, meine ich. Oder den Cache löschen, ja. Muss ich es erstmal finden.
Um das genau zu
Private Tab öffnen. Und dann. Oder Private Tab öffnen, das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Ansonsten, was ich sehr nett finde als Feature, was ich sonst so, was nicht zumindest bei jedem PDF-Viewer mit dabei ist, ist die Möglichkeit, die Ansicht, die aktuelle Ansicht zu kopieren und in einem anderen Fenster zu öffnen, zum Beispiel. Sieht es oben rechts in dem PDF-JS, sieht es aus wie so eine Bookmark-Funktion. Und die soll wahrscheinlich auch irgendwie eine Bookmark-Funktion sein. Anders kann ich mir nicht vorstellen, was das sein soll.
Ach so, tatsächlich.
Und also das finde ich auch nett. Das wäre auch nicht schlecht. Dann, wenn man Leuten dann so direkt einen Link geben könnte auf eine PDF-Seite, wo dann einfach hinten dran gehangen ist, welche Seite, also Seite 6 und welches Zoom-Verhältnis und so weiter und so fort, das wird dann als Link dran gehangen und dann kann ich dir zum Beispiel den Link geben und dann könntest du direkt sehen, was ich gesehen habe quasi oder wo ich den Bookmark gemacht habe. Also das finde ich nett, dass man die Seite teilen kann.
Also ich würde es gut finden, wenn man das in aktuellen Browser dann zumindest als Fallback erstmal also anbietet, dass wenn man keinen PDF-Viewer lokal installiert hat, das Ganze einfach in dem PDF-JS PDF-JS.
In Firefox soll es ja Standard werden, ich glaube mit Firefox 16 oder 17, dass das zum Öffnen von PDFs dann angeboten wird zumindest. Und wie das dann jetzt aussehen wird, müssen wir mal schauen. Ob dann Chromium oder Chrome dann mit einer eigenen Entwicklung daherkommt oder das Entwickelte auch mit übernimmt, würde sich ja eignen, weil es ja, ich glaube, die Codebasis ist ja im Grunde genommen gut und dieser Status, den es jetzt hat, wäre ja gar nicht mal schlecht. Und dann, wenn man noch so andere Funktionen einfügen könnte, wie dass man auch, sagen wir mal, so Kommentare oder sowas mit abspeichern könnte oder reinpacken könnte. Also eine Kommentarfunktion fehlt halt also noch komplett, aber dann wäre es tatsächlich, könnte es auch ohne Probleme so einen normalen PDF-Reader am Desktop-System ersetzen. Ja. Na gut, das, was ich noch nicht gefunden habe, ist eine Druckfunktion. Aber ich glaube, da muss man wahrscheinlich auf die Druckfunktion des Webbrowsers selber zurückgreifen. Da gibt es anscheinend keine extra Wurst. Naja, ansonsten hochladen, also beziehungsweise Dateien öffnen kann man auch, also lokale Dateien öffnen und halt eben die PDF-Dateien auch runterladen, falls das gewünscht ist. Zoomen natürlich geht auch ohne Probleme. Wobei ein Feature, was mir so ein bisschen fehlt, ist, das habe ich bei anderen PDF-Viewern, bei Okular vor allen Dingen, ist so, dass man es ähnlich wie bei so einem Tablet einfach nehmen kann und dann ziehen kann und weiter runterziehen kann. Also mit der Maus einfach klicken kann und runterziehen kann oder sowas. Das geht hier nicht, da muss ich immer am Scrollrad drehen, damit ich hier rumscrollen kann.
Ich habe es auf dem Tablet, ich wollte reinzoomen, halt mit der Pinch-to-Zoom-Geste, aber dann hat er zwar gezoomt, aber halt nur so, als ob es ein Bild wäre. Das heißt nicht den Text eigentlich.
Aha, das heißt, für Tablet da ist auch noch Potenzial, dass das auch gemacht werden könnte.
Ich könnte mir auch vorstellen, auf jeden Fall dann auch die Funktion eingebaut werden.
Ja, so Seitenblättern, gerade für Bücher oder sowas, da wäre so eine Swipe-Geste ja auch nicht schlecht, dass das da auch mit eingebaut wird für.
Ich habe gerade die Meldung, Printing is not fully supported bei Vista Browser. Ich habe Firefox 15. Ui. Ich habe kurz die Druckvorschau angemacht. Mhm. Ich meine, man kann es drucken, aber ja.
Gibt noch anscheinend Problemchen an der einen oder anderen Stelle. Ja. ja, bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ist zumindest eine hochinteressante Technologie. Und wer weiterentwickeln möchte, der kann einfach auf die Webseite gehen. Dort gibt es neben der Demo und der Möglichkeit, das Ganze auszuprobieren und runterzuladen, auch die Möglichkeit, das weiterzuentwickeln und sogar zu forken. Das habe ich auch selten erlebt, dass auf einer Webseite oben rechts dann draufsteht, fork me für so ein Projekt. Und da sieht man natürlich, die Leute, die auch mit dran gearbeitet haben, das sind meistens Leute, die halt eben bei Mozilla arbeiten und die da ihre Ideen mit reingestopft haben. Auf jeden Fall ein hochinteressantes Thema, wie ich finde. Und ja, ich glaube, da sind wir jetzt durch mit dieser TechView Podcast-Folge. Und das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.